Deutschlandfunk. Der Tag.
Dass Sterbehilfe ein hochemotionales Thema ist, das sieht auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts so.
Wie wir mit dem Tod umgehen, spiegelt unsere Einstellung zum Leben. Das Recht darf hier nicht schweigen.
Und genau deshalb wird ja gerade in Karlsruhe darüber verhandelt, ob Sterbehilfe doch ein Grundrecht ist. Denn im Moment ist es ja so, dass Menschen, die zum Beispiel schwer krank sind und Suizid als letzten Ausweg sehen, nicht mehr darauf zählen können, dass ihnen Ärzte oder sogenannte Sterbehilfevereine helfen. Das ist verboten. Juristisch hat das meine Kollegin Gudela in der letzten Podcast-Episode erklärt und auch, wer da jetzt eigentlich in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Und jetzt habe ich mir gleich zwei Ärzte eingeladen, die immer wieder mit Menschen zu tun haben, die solche Wünsche tatsächlich an sie richten und die sie dann ganz unterschiedlich beantworten. Und Horst Seehofer ist zurück. Ja, ganz weg war er natürlich nicht, aber vielleicht ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Zurück ist er jetzt mit einem Gesetz, das so klingt, wie Gesetze heutzutage ja oft klingen. Geordnete Rückkehrgesetz heißt das. Nicht ganz wertfrei also. Was drin steht, dass so viele es jetzt am liebsten noch stoppen wollen. Der Tag am 17. April 2019. Sarah Zerback hier. Hi. Starten möchte ich jetzt mit der Ärztin Claudia Bausewein. Sie leitet das interdisziplinäre Zentrum für Palliativmedizin in München und setzt auf Hilfe beim Sterben statt auf Hilfe zum Sterben. Hallo nach München, ich grüße Sie.
Ich begrüße Sie ebenso.
Ja, Sie sind ja, Frau Bausewein, jetzt seit über 30 Jahren in der Hospizarbeit tätig und seit 20 Jahren auch in der Palliativmedizin. Da ist jetzt die Frage wohl nicht, ob, sondern tatsächlich, wie oft haben denn Patientinnen Sie persönlich schon gebeten, bitte helfen Sie mir beim Sterben?
Das ist eine Frage, die im Alltag gar nicht so selten ist, dass Menschen zu uns kommen und darum bitten, dass sie doch frühzeitiger sterben möchten, dass es zu Ende ist. Manchmal auch die aktivere Aufforderung, haben Sie nicht was, was Sie mir geben können oder haben Sie nicht eine Spritze, dass es morgen vorbei ist. Das ist ja ein sehr breites Spektrum, das uns da begegnet an vorzeitigen Todeswünschen. Und das, was wir in der Regel erleben, ist, dass die Menschen eine große Not haben.
Also schwer krank sind wirklich?
Dass sie sehr krank sind. Natürlich, ich meine, in der Palliativmedizin sehen wir Patienten mit einer fortgeschrittenen Erkrankung. Dass sie eine große Not haben und oft ist die Aussage gar nicht mehr mal, ich möchte nicht mehr leben, sondern ich möchte so, wie ich es jetzt gerade erlebe, kann ich dieses Leben nicht ertragen. Und wenn man dem dann nachgeht, erleben wir sehr häufig, dass die Patienten sagen, ich habe unerträgliche Schmerzen, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe solche Sorgen und Nöte, ich kriege nicht genug Luft, ich muss ständig erbrechen. Also viele körperliche oder Beschwerden oder auch seelische Belastungen, die wir erleben, die eben die Menschen dazu führen, dass sie sagen, ja, dann will ich lieber gar nicht mehr leben und dann möchte ich auch, dass mein Leben vorzeitig beendet ist.
Und da höre ich jetzt raus, bei Ihnen ist dann eher der Ansatz, diesen Menschen dabei zu helfen, die Schmerzen zu lindern, als das Leben zu beenden.
Kurz gesprochen ist es vollkommen richtig, weil was wir dann im Weiteren erleben, ist, wenn die Patienten auf der einen Seite sehr gute Symptomkontrolle haben. Und das muss nicht mal bedeuten, dass die Beschwerden alle komplett verschwinden, die Schmerzen ganz weg sind, die Übelkeit ganz weg ist. Aber dass, wenn die deutlich gelindert sind, die Patienten sagen, oh, so ist es ja für mich plötzlich ganz anders, beziehungsweise ich kann tatsächlich wieder auch an andere Dinge denken, als nur die Schmerzen auszuhalten, nur diese Ängste und Sorge zu haben. Und der zweite Punkt, der mich immer sehr bewegt, ist, dass ich immer wieder von den Patienten höre, ich wollte eigentlich nie auf die Palliativstation kommen. Ich habe das immer ganz weit weggeschoben von mir. Und jetzt bin ich ein paar Tage da und denke mir, mein Gott, wäre ich nur eher gekommen, weil die Patienten durch palliativmedizinische Betreuung eine Art von Unterstützung und Fürsorge erleben, die viele Menschen so zumindest im Gesundheitswesen nicht erlebt haben und vielleicht sogar noch nie in ihrem Leben erlebt haben. Ja. Und dann werden in über 98-99% der Fälle diese Anfragen nach vorzeitiger Lebensbeendigung verstummen oder werden deutlich in den Hintergrund treten.
Und was ist mit den anderen 1-2%?
Richtig, und dann gibt es eine extrem kleine Gruppe von Patienten, wo die Symptomkontrolle so herausfordernd ist, dass auch wir an unsere Grenzen kommen. Aber da würde ich mal sagen, das ist ein Patient im Jahr von mehreren hundert, die wir betreuen in unseren verschiedenen Settings. Dann müssen wir überlegen, tatsächlich in der Sterbephase müssen wir über eine Sedierung, also eine Ruhigstellung, mit Medikamenten versuchen, die Situation so in den Griff zu bekommen. Aber das ist aus meiner Sicht eine extreme Situation. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen überrascht, um nicht zu sagen irritiert. Bei den Berichten, auch jetzt bei den Diskussionen in Karlsruhe, dass da viele Ängste da sind. Ja, ich möchte später keine Schmerzen haben oder ich möchte dieses und jenes nicht erleben. Dass aber gar nicht gesagt ist, ob das so kommen wird. Und dass wir in den allermeisten Fällen gute Möglichkeiten haben, etwas dagegen zu tun.
Ich möchte nochmal nachfragen. Sie haben jetzt gerade gesagt, eine Sedierung. Erklären Sie das noch vielleicht nochmal für den Laien. Also es gab dann tatsächlich auch Fälle, wo Sie gesagt haben, okay, da habe ich dann in diesen 3 Jahrzehnten auch Sterbehilfe geleistet. Oder wie würden Sie das ausdrücken?
Das würde ich nicht oder würden wir nicht Sterbehilfe bezeichnen, sondern wenn Sie sich vorstellen zum Beispiel, Sie haben den Menschen, wo die Schmerzen so stark sind, dass die Schmerzmittel auch in sehr hohen Dosierungen tatsächlich keine befriedigende Situation erreichen können. Oft ist es ja dann nicht nur ein körperliches Problem, sondern auch ein seelischer oder ein existenzieller Schmerz, der die körperliche Schmerzempfindung deutlich beeinflusst. Und wir können dann mit Medikamenten sozusagen die Menschen in Schlaf legen. Das sind meistens sogar auch Medikamente, die wir aus der Anästhesie kennen. Und wir geben diese Medikamente, dass der Patient dann sozusagen längerfristig oder dauerhaft schläft. Aber ich würde die Dosierung nicht so weit steigern, dass er deswegen vorzeitig verstirbt. Das ist das, wo die Grenze dann sicher zur Sterbehilfe natürlich auch sein könnte. Aber in unserem Anspruch würden wir auch bei Schmerzmitteln übrigens uns immer an den Beschwerden oder hier bei der Sedierung an den Bewusstseinszustand des Patienten orientieren. Und wenn ich das erreicht habe, dann darf ich natürlich die Dosis nicht weiter steigern, weil wenn ich sie weiter steigere, dann würde ich eventuell sogar in den Bereich der aktiven Tötung kommen.
Der Unterschied wird mir absolut klar, fällt mir nur gerade ein Zitat von einem Kollegen von Ihnen, der eben Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Darunter ist eben auch der Wittener Arzt Matthias Töns, mit dem ich gleich auch noch zum Telefonieren verabredet bin. Und der sagt eben, er steht immer mit einem Bein im Gefängnis. Da bringt er eben zum Beispiel die sogenannte Notfallbox. Also wenn Patienten die verschriebenen Medikamente für Notfälle, dann ja, einen solchen Fall beschreibt er, da alle auf einmal nehmen, da wird sogar gegen ihn ermittelt. Ist das ein Fall, der Ihnen auch schon, ja, den Sie auch schon erlebt haben und vor dem es da auch berechtigte Sorge gibt? Teilen Sie diese Sorge?
Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen, was Herr Töns sagt, weil Herr Töns arbeitet im ambulanten Setting und ich arbeite überwiegend im stationären Setting. Das heißt, wenn wir Notfallmedikamente verordnen, dann werden die durch die Schwestern verabreicht. Da ist also eine gewisse Kontrolle da. Herr Töns im ambulanten Bereich ist natürlich, sage ich jetzt mal, eine gewisse Gefahr, wenn der Patient alles einnehmen würde. Aber dann muss ich sagen, wenn wir so argumentieren, dann dürften wir ja keinem unserer Patienten überhaupt starke Schmerzmittel verordnen im ambulanten Bereich, weil es geht ja nicht nur um die Notfallmedikamente. Wenn Sie Opioidpräparate, also klassischerweise Morphin, nehmen und dann verschreiben Sie dem Patienten seine Dosis für die nächsten 4 Wochen, für einen Monat, dann hat der natürlich eine hohe Menge an Opioiden zu Hause, an Morphinpräparaten. Und wenn er die alle auf einmal nimmt, dann könnte man natürlich sich vorstellen, dass sowas passiert.
Wissen Sie denn von Patientinnen, die es dann eben, wo Sie gesagt haben, nein, da kann ich Ihnen nicht helfen, die es dann dennoch ohne Sie versucht haben?
Also ich kann mich in den 20 Jahren, die ich jetzt Palliativversorgung mache, kann ich mich an weniger als 5 Patienten erinnern. Ich weiß von einem Patienten, der hatte eine HIV-Erkrankung, der hat sich das Leben genommen, aber auch nicht mit Medikamenten, die wir tatsächlich zur Verfügung gestellt haben. Also es sind wirklich ganz, ganz wenige Fälle. Und ich kann auch, zu meiner Klinik gehört ja auch ein ambulantes Palliativteam, ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass die Kollegen mir berichtet haben, dass hier tatsächlich Patienten Medikamente vorzeitig genommen haben oder in einer hohen Überdosierung genommen haben, die ihnen verordnet wurden.
Und trotzdem, Frau Bausewein, es gibt ja auch immer wieder Versuche, sich das Leben zu nehmen, die dann ja auch furchtbar schief gehen. Wäre es in solchen Fällen dann nicht, ja, würdevoller, humaner, dabei eben nicht allein zu sein, sondern dann von einer Expertin begleitet zu werden?
Ich glaube, man kann so argumentieren. Für mich persönlich wäre es trotzdem schwer vorstellbar. Und ich würde tatsächlich als erstes immer gegen argumentieren, ist die palliativmedizinische Versorgung wirklich ausgereichend angeboten worden? Ist es alles getan worden, was möglich ist? Und meine Argumentation wäre, dass es nur eine so kleine Anzahl von Menschen gibt. Und ich weiß, da gibt es andere Kollegen, die gegenargumentieren, dass das nicht so ist. Aber in den Jahren, die ich diese Erfahrung gemacht habe, war das Thema dann tatsächlich, ist in der Regel verschwunden, weil die Patienten diese Notwendigkeit für sich nicht gesehen haben.
Jetzt muss man nur ganz kurz, Frau Balsewein, immer ja auch dazu sagen, dass Sie da jetzt ja auch unter, ich sag's einfach mal aus der Ferne, auch sehr guten Bedingungen arbeiten, eben in München, in einer speziell eingerichteten Klinik dafür. Wir haben es gerade schon angesprochen, also als damals das Gesetz 2015 eben, also das Verbot von geschäftsmäßiger Sterbehilfe beschlossen wurde, da wurde ja gleichzeitig auch ein Ausbau der Palliativmedizin beschlossen, weil eben es gar nicht genug Versorgung, wie Sie jetzt da bei Ihnen geleistet wird, es gibt in Deutschland. Ist da denn inzwischen wirklich genug passiert?
Also ich glaube, wenn man die Palliativversorgung und deren Entwicklung in Deutschland anschaut in den letzten 30 Jahren oder 25 Jahren, seit die Fachgesellschaft gegründet wurde, haben wir einen wirklich exponentiellen Anstieg an Einrichtungen. Und wir können wirklich sagen, das Glas ist halb voll, es ist nicht halb leer, aber das heißt nicht, dass wir noch eine ganze Reihe von wirklich wichtigen Aufgaben haben und nur 15% der deutschen Krankenhäuser haben Palliativstationen. Wir haben in der Zwischenzeit die Möglichkeit, über mobile Palliativdienste, also Teams, wie sie es im ambulanten Bereich haben, auch im stationären Bereich tatsächlich die Möglichkeit, dass wir viel mehr Patienten betreuen können, weil wir zu den Patienten vor Ort auf die Stationen gehen. Wir haben aber ein großes Dilemma, dass die Finanzierung dieser Teams nicht ausreichend gesichert ist. Wir haben zwar in der Zwischenzeit die Möglichkeit, über unser Fallpauschalensystem hier eine Abrechnung zu machen, aber das ist zum Beispiel nicht kostendeckend bisher in nahezu keinem Team in Deutschland. Und so können wir die Palliativversorgung, wenn sie nicht ausreichend finanziert ist, nicht in die Breite bringen. Wir betreuen überwiegend Menschen mit Krebserkrankungen. Die vielen Patienten, die an chronischen Herz- oder Lungenerkrankungen versterben oder vielen anderen Erkrankungen, haben lang nicht denselben Zugang zur Palliativversorgung. Also wir haben noch ganz viele Baustellen. Sie kennen unsere Bevölkerungsentwicklung, Sie kennen die Entwicklung der Demenzpatienten. Ein Drittel der Deutschen stirbt in Pflegeheimen. Das heißt, wir müssen hospizliche Begleitung in Alten- und Pflegeheime bringen. Also ich glaube, dass wir da einen ganz, ganz großen Bedarf haben, um eben zu ermöglichen, dass wirklich die Menschen, die es brauchen, auch tatsächlich Zugang zur Palliativversorgung haben. Mhm. Und es muss nicht nur immer auf der Palliativstation sein, tatsächlich.
Jetzt unterm Strich, Frau Balsewein, sagen Sie ja, Beihilfe zum Suizid ist keine ärztliche Aufgabe. Das ist ja Ihre Position. Ja. Gleichzeitig gibt es ja Menschen, die wollen das trotzdem oder glauben, sie müssen es in Anspruch nehmen. Da ist ja dann die Frage, wer füllt diese Lücke? Wessen Aufgabe ist es dann? Ist es dann Aufgabe der Sterbehilfevereine?
Das ist eine gute und herausfordernde Frage. Ja, und Sie merken an meinem Zögern, dass die Antwort da tatsächlich nicht einfach ist, weil es natürlich auch so, wie es zum Beispiel in der Schweiz läuft, mit Exit oder in manchen Sterbehilfevereinen in Deutschland auch sehr problematisch ist, wenn dann Sterbehelfer fast proaktiv auf Menschen zugehen. Das ist natürlich auch kein Weg, das kann nicht die Zukunft sein, weil wir dadurch Menschen natürlich auch sehr unter Druck setzen und in Not bringen. Die Frage ist, ob es tatsächlich ärztliche Aufgabe ist, oder ob es ein Graubereich ist und die Frage auch, ob wir jeden letzten Graubereich, gerade mit so sensiblen Bereichen wie dem Sterben, tatsächlich bis ins Letzte auch rechtlich durchdeklinieren müssen.
Das wird ja wiederum gerade versucht in Karlsruhe. Richtig, ja. Ob das gelingt, da werden wir noch ein paar Monate auf das Urteil ja warten müssen. Claudia Bausewein war das, Palliativmedizinerin aus München. Besten Dank für das Gespräch, Frau Bausewein.
Ich danke Ihnen ebenso. Wiederhören.
Mein nächster Gesprächsgast ist Matthias Töns. Er ist auch Palliativmediziner und gehört zu denjenigen, die in Karlsruhe Beschwerde eingelegt haben gegen das aktuelle Verbot, zusammen noch mit 6 anderen Ärzten. Insgesamt waren es ja 13, die sich da beschwert haben, darunter eben auch noch einige Vereine, Sterbehilfevereine und Betroffene auch. Hallo, Herr Töns.
Ja, guten Tag.
Warum wehren Sie sich gegen das aktuelle Gesetz zur Sterbehilfe, Herr Töns?
Ja, das Gesetz hat ja 3 große Probleme für meine ganz normale Tätigkeit. Da muss man einmal feststellen, ich habe im Jahr ungefähr 400 Patienten, die ich am Lebensende als Palliativarzt begleite. Von denen brauchen alle von mir stark wirksame Medikamente. Also die bekommen von uns üblicherweise so eine Notfallbox aufgeschrieben. Da ist Morphium drin, da sind halt Beruhigungsmittel drin. dass man sich, wenn man zu Hause starke Schmerzen hat oder Atemnot, dass man sich gut helfen kann. Mhm. So, 100 von diesen 400 sprechen mich aber irgendwann im Laufe der Behandlung mal an. Der liebe Gott hat mich vergessen, ich will nicht mehr. Also irgendwelche Wünsche, die in diese Richtung gehen, dass man lebenssatt ist. Und wenn sich jetzt einer von diesen 100 das Leben nimmt mit der Notfallbox, die ja jeder meiner Patienten hat, dann bin ich auf einmal ein Straftäter. Und man muss sagen, das ist eine absolute Rarität, dass sich Menschen in guter Palliativversorgung das Leben nehmen. Das ist im Prinzip, ist das nur einer von 400, der im Prinzip diese Beratung bräuchte. Also es ist eine Seltenheit, aber die Option, dass Patienten wissen, wenn nun gar nichts mehr an Leidenslinderung geht, dann hilft mir mein Arzt auch. Die wollen viele wissen, die wollen viele haben.
Geht es dann um den Punkt, das haben Sie ja gerade so angesprochen, ob Sie vorher davon wussten, dass die Patienten Sie dazu missbrauchen möchten, diese Medikamente oder nicht? Ist das der Knackpunkt?
Also der Knackpunkt ist ja der, dass ich erst dann strafbar bin, wenn ich dazu berate. Das heißt also, das bloße Aufschreiben der Box, das ist erstmal nicht das Problem. Das Problem geht ja dann los, wenn ich mit Patienten ein Gespräch noch zusätzlich führe über den Wunsch, vorzeitig aus dem Leben zu treten. Ja? Und diese Gespräche sind eben für Palliativmediziner auch wiederum häufig. Wie gesagt, jeder vierte Patient spricht das im Laufe der Erkrankung irgendwann mal an. Und jetzt muss man sich ja nur die Konstruktion machen, da ist eine Ehefrau, die dabei sitzt, ja, und hört und lauscht so einem Gespräch und versteht dann irgendwann, dass meine ganz normale Beratung zu den stark wirksamen Medikamenten eben eine Beratung ist, die zur Selbsttötung berät. Also praktisch, wenn ich jemandem sage, passen Sie mal auf, Sie bekommen Morphium, Sie dürfen das nur so und so einnehmen, alles andere ist gefährlich, das kann man ja missverstehen. Ja? Also insofern ist schon meine ganz normale Tätigkeit berührt.
Und in so einem Ermittlungsverfahren, wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie auch, ne, persönlich?
Genau, ich hatte selber so ein Ermittlungsverfahren in genau der Konstellation. Das war ein Patient mit einer weit fortgeschrittenen Muskelerkrankung mit Atemnot, der selbstverständlich von mir Morphium aufgeschrieben bekommen hat. Und der hat sich auch in meinen Augen mit großer Wahrscheinlichkeit selber das Leben genommen. Und dann hatte ich eben so einen Durchsuchungsbeschlagnahmebeschluss der Staatsanwaltschaft Bochum hier auf den Tisch. Und dann kam in meine Praxis und haben eben die Akten beschlagnahmt wegen des Vorwurfs, dass ich eben stark wirksame Medikamente aufgeschrieben hätte, obwohl ich von dem Wunsch der Selbsttötung meines Patienten wusste. Ja, genau das ist die Konstellation, die ich bei jedem vierten Patienten habe.
Und ist das schon vorbei, dieses Verfahren?
Das Verfahren ist vorbei. Ich bin auch sicher, dass es in Deutschland bislang keine Verurteilung wegen des 217er gab, weil die Staatsanwaltschaften natürlich klugerweise noch keine aufwendigen Ermittlungsverfahren und Rechtsprozesse angestrebt haben, bis das Bundesverfassungsgericht jetzt geurteilt hat. Denn was nutzt ein Ermittlungsverfahren, wenn das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz jetzt hoffentlich die nächsten Tage kippt?
Ja, wobei da ja eher mit Monaten gerechnet wird. Das ist ja schon ein hochkomplexes Verfahren, wo ja verschiedene Interessen, Einschätzungen auch gegeneinander abgewogen werden müssen. Wir haben jetzt das, was Sie beschreiben, ja auch so als Ihre Gewissensentscheidung eben als Mediziner. Und dann haben wir aber natürlich auch dieses Dammbruchargument, was ja oft kommt. Ne? Also dass eben zum Beispiel ja geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten wurde jetzt, wie das ja 2015 gemacht wurde, weil es die Sorge gab, dass Suizid schwerkranker und alter Menschen dadurch ja normalisiert wird oder das sogar auf Betroffene Druck ausübt. Sehen Sie dieses Risiko nicht?
Auch da muss man ja mal ehrlich sagen, die Rechtslage, die verändert wurde, bestand seit 1871 und es gab keinen Dammbruch, es gab kein Hinwirken darauf, dass wir alte und schwache Menschen in den Suizid bringen. In Gesellschaften, wo das legal ist, in Oregon, zeigt sich da eher, dass gerade sozial Starke, dass die Mittelschicht, die eine Krankenversicherung haben, dass die diese Angebote in Anspruch genommen haben. Also es stimmt gar nicht, dass das vor allem die sozial Schwachen trifft. Und ich möchte mal eins sagen, in unserer Gesellschaft haben wir eher genau das andere Problem. Es gibt einen Zwang zum Leben. Ja? Unsere Pflegeheime und Intensivstationen, da gibt es Zwangsbehandlung gegen den Willen der Betroffenen. In unglaublich gruseligen Krankheitszuständen werden Menschen am Sterben gehindert. Also das heißt, wir haben ja eigentlich genau die andere Problematik. Und die trifft die Hälfte der Menschen am Lebensende. Also 50% der Intensivpatienten in Deutschland bekommen Übertherapie. Ja, über das Problem spricht keiner.
Ob jetzt sozial schwach oder ich weiß gar nicht, ob das da so eingegrenzt ist. Also ich habe immer von Menschen gelesen, die einfach sehr schwer krank sind oder alt und sich dadurch eben auch diesem Druck ausgesetzt fühlen könnten. Klar sind das natürlich auch Menschen in Extremsituation, das ist natürlich klar. Aber wie wollen Sie denn Menschen sonst vor auch unlauteren Angeboten schützen? Weil die Gesetzesverschärfung, die gab es ja unter anderem auch wegen sogenannter Sterbehilfevereine.
Ja, es kann ja nur ein Schutz sinnvoll sein, der Menschen vor dieser übereilten Entscheidung schützt, also der Menschen davor schützt, überredet zu werden zum Suizid, was ja schon eine gruselige Vorstellung ist. Das ist doch völlig klar, dass wir als Gesellschaft alles an Anstrengungen unternehmen müssen, diese furchtbaren Unglücksfälle zu vermindern, dass wir gegen den Suizid kämpfen müssen, dass wir eben diese nicht selbstbestimmten Suizide verhindern müssen. Und da hilft uns doch das Strafrecht schon immer. Das heißt, wenn ein Arzt oder wenn irgendjemand einen nicht selbstbestimmten Suizid, wo der Patient das nicht selber klar möchte, unterstützt oder den nicht rettet, dann ist er doch Straftäter aufgrund der Garantenpflicht. Also wir Ärzte müssen dann für das Leben einstehen. Und man kann ihn sogar mit Totschlag, also mit Mord bestrafen, wenn ein Arzt einen Patienten aus, ich falle der Gesellschaft nur zur Last oder so, unterstützt. Also das sind doch, das waren schon immer Straftaten, das sind auf der ganzen Welt Straftaten und in Deutschland brauchen wir jetzt eine Zusatzstraftat auf einmal. Das ist schon wieder typisch deutsch.
Sie haben ja jetzt das gerade schon so ein bisschen beschrieben. Also offensichtlich hat sich ja bei Ihnen da auch in Ihrer Praxis sozusagen, in Ihrer Arbeitspraxis was verändert seit 2015. Gehen Sie da anders mit Patienten um, die mit diesem Wunsch, dass Sie ihnen beim Sterben assistieren, zugehen? Entscheiden Sie da inzwischen anders?
Ja, selbstverständlich bin ich vorsichtiger geworden. Wegen meiner öffentlichen Auftritte habe ich natürlich auch ganz viele Anrufe, die ganz klar von mir Suizidhilfe haben wollen. Das habe ich nie gemacht, das werde ich auch nie machen. Aber früher habe ich solche Patienten selbstverständlich auch beraten zu palliativmedizinischen Fragestellungen, wenn die Beschwerden hatten. Heute hat mein Praxispersonal die Anweisung, wer bei mir am Telefon nach dem Plan B fragt, der wird gar nicht erst durchgestellt. Also solche Patienten weise ich einfach von vornherein ab und lasse die natürlich mit einem schlechten Gefühl in ihrer, sag ich mal, Sorge alleine.
Und umgekehrt, in der Zeit vor 2015, haben Sie da auch schon mal eine Unterstützung, eine Hilfe, über die wir jetzt gerade sprechen, haben Sie das auch schon mal bereut?
Bereut habe ich das nie. Ich habe das schon immer nur in extremen Ausnahmesituationen gemacht, solche Beratungen. Und das sind bei mir auch, wie gesagt, Einzelfälle gewesen, einmal im Jahr. Und das sind eben Patienten, die trotz aller palliativmedizinischen Kunst, die ich nun mal habe und die mein Team dazu bringt, denen wir nicht ausreichend helfen konnten. Das war zum Beispiel ein Patient, dem ist der Tumor aus dem Hals gebrochen, das hat gestunken, der fühlte sich entstellt und der hatte mich damit bedroht, dass er sich mit einer Gasflasche das Leben nehmen wollte und ich hatte Sorge, dass er seine Ehefrau gleich mitnimmt. Und da finde ich einen Gewissenskonflikt, dass ich so einen Patienten nicht zwangseinweisen möchte. Ich finde, Zwangseinweisung gehört nicht in die Palliativmedizin. Und eine andere Möglichkeit hätte ich, glaube ich, nicht gehabt, um auch das Leben der Ehefrau zu schützen. Insofern gibt es so seltene Konstellationen und das finde ich nicht falsch. Und dafür möchte ich eben auch nicht ins Gefängnis gehen.
Herzlichen Dank, Matthias Töns, für das Gespräch.
Ich danke auch.
Sterbehilfe in der Extended Version quasi heute auch noch. Kann man auch vielleicht erstmal kurz sacken lassen, aber dafür hat der liebe Gott ja die Stopptaste erfunden. Wir machen hier nämlich direkt weiter im Text, müssen noch auf ein zweites Thema schauen, was heute einfach auch wichtig ist. Und da bietet sich erstmal so ein kleiner historischer Rückblick an. Naja, historisch, der ist aus 2018 der Ton.
Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
Und Zynismus aus. Wobei, einen habe ich noch, denn kurz vor Horst Seehofers nächstem Geburtstag hat das Kabinett jetzt ein neues Gesetz beschlossen, womit dann abgelehnte Asylbewerber in Zukunft leichter, schneller abgeschoben werden können sollen. Als Teil eines ganzen Bündels an Maßnahmen zu Asylbewerbern, Flüchtlingen und Integration. Aber Seehofers Gesetz steht heute definitiv im Fokus, auch weil es daran die meiste Kritik gibt. Und deswegen greifen wir uns das jetzt auch raus mit Ann-Kathrin Jeske, Kollegin aus dem Hintergrund, aus der Redaktion hier bei uns im Deutschlandfunk. Hi Ann-Kathrin.
Hallo.
Premiere im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Bisher war Horst Seehofers Abschiebebilanz sozusagen ja noch nicht so richtig prall, oder? Wie lautet die so?
Nee, genau, die ist bisher nicht so gut, nämlich 2018, also im vergangenen Jahr, da sind die Abschiebungen unter Seehofer zurückgegangen. Das waren 2017 noch 24.000 Menschen, die abgeschoben worden sind und im vergangenen Jahr dann 4.000 weniger, also nur noch 20.000.
Okay, und das will er jetzt ändern. Er klang ja auch vor Monaten da schon ziemlich ambitioniert und das will er ändern mit dem geordnete Rückkehrgesetz, so heißt es. Und was steckt denn da drin?
Genau, da geht es vor allem darum, die Abschiebungen zu erhöhen durch Sanktionen. Und zwar ist ein Punkt, der da neu eingeführt wird, die Duldung mit dem Zusatz der ungeklärten Identität. Da geht es also darum, dass Menschen, deren Identität nicht in allen Punkten klar ist, also beispielsweise weiß man nicht, wo jemand herkommt oder der hat verschiedene Namen, diese Menschen, wenn die nicht alles Zumutbare gemacht haben, beispielsweise also sich einen neuen Pass besorgen, die sollen dann künftig sanktioniert werden mit einem Arbeitsverbot, mit gekürzten Sozialleistungen und es gibt sogar eine neue Form der Beugehaft, das ist die sogenannte Mitwirkungshaft und da kann es passieren, dass wenn man einmal einen behördlichen Termin verpasst hat, man dann schon 14 Tage in Haft genommen wird.
Ja, da habe ich jetzt schon zwei Punkte gehört, die man nochmal hinterfragen müsste, machen wir auch gleich, aber erstmal die Frage, ob es überhaupt was bringt. Also wird die Zahl damit tatsächlich erhöht? Was sagst du?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen fraglich, denn die Leute, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind ja Menschen, die eine Duldung haben und wenn man eine Duldung hat, dann darf man gerade nicht abgeschoben werden. Da gibt es sogenannte Abschiebehindernisse, zum Beispiel, weil die Menschen drohen, in ihrem Land politisch verfolgt zu werden oder weil sie einen schlechten Gesundheitszustand haben oder eben auch, weil die Identität unklar ist und der Staat deshalb also gar nicht weiß, wo er diese Leute überhaupt hin abschieben sollte. Und Seehofers Entwurf, der setzt da jetzt daran an, diese Leute zu sanktionieren. Er setzt aber nicht unbedingt daran an, dass auch diese Hindernisse überhaupt aus dem Weg geschaffen werden sollen. Also man kann ja sozusagen die Leute nicht zwingen, dass sie sich diesen Pass besorgen. Und wenn jemand eben politisch verfolgt wird im Heimatland, dann wird das durch diese Regelung eben auch nicht tangiert.
Okay, also es kann im Zweifel noch nicht mal was bringen. Und dann kommen wir jetzt vielleicht noch zu den beiden Punkten, die ich da gerade schon bei dir rausgehört habe. Da gibt es ja viel Kritik dran. Also einmal an dem Arbeitsverbot, so im Prinzip als Nährboden für ja Perspektivlosigkeit, ein neues Prekariat vielleicht auch. Und dann eben diese Abschiebehaft, für die ja die Hürden jetzt gesenkt werden sollen. Was ist daran so schwierig, beziehungsweise woran entzündet sich die Kritik? Die ist ja ziemlich lautstark.
Also bei der Abschiebehaft, das müssen wir jetzt erstmal unterscheiden von der Mitwirkungshaft, von der ich gerade schon gesprochen habe. Also Abschiebehaft ist, wenn wirklich eigentlich klar ist, dass eine Person abgeschoben werden darf. Dann kann sie in Abschiebehaft kommen und zwar, um die Abschiebung vorzubereiten, damit jemand also beispielsweise nicht untertaucht am Tag der Abschiebung.
Das gibt's ja jetzt schon, ne?
Genau, das gibt es jetzt schon. Was aber jetzt neu sein soll, ist, dass diese Menschen, die in Abschiebehaft genommen werden können, auch in ganz normalen Gefängnissen untergebracht werden sollen. Und das ist durchaus problematisch, denn das sind ja in der Regel keine Straftäter. Die sind einfach nur nicht freiwillig ausgereist. Und deshalb dürfen die eben eigentlich nicht gemeinsam mit Straftätern in den gleichen Gefängnissen untergebracht werden. Und deshalb wird das eben stark kritisiert, weil das auch gegen das Europarecht verstößt.
Und gleichzeitig, auch das haben wir im Vorgespräch ja schon miteinander besprochen, wir beide, ist es ja nicht ohne, wie es überhaupt jetzt zu diesem Gesetzespaket, also man muss ja dazu sagen, das ist ja Teil eines ganzen Gesetzespakets, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ne? Da wurde quasi schon so ein bisschen gedealt.
Genau, da wurde so ein bisschen gedealt und zwar ist es so, dass schon im Dezember die Koalition eine Regelung getroffen hat über die sogenannte Beschäftigungsduldung. Also da geht es um Leute, die haben kein Asyl bekommen, die sind also abgelehnt worden, aber die haben inzwischen Arbeit gefunden und dann gibt es oft so diese Idee, naja, die wollen wir jetzt nicht abschieben, dann würden wir ja in Anführungsstrichen die Falschen abschieben. Und da hat sich die SPD sehr dafür eingesetzt, dass diese Leute eben eine sogenannte Beschäftigungsduldung bekommen sollen. Dem hat die Union auch zugestimmt damals und hat jetzt aber gesagt, ah Mist, da haben wir ja jetzt einen Hebel aus der Hand gegeben. Wir wollen im Bundestag erst darüber verhandeln, wenn die SPD ihr Ja zum geordnete Rückkehrgesetz gibt. Also sozusagen die Einreise wurde mit der Ausreise verdealt.
Quid pro quo. Okay, also jetzt haben wir auf der einen Seite die massive Kritik, aber dann eben auch diesen Deal. Was heißt das denn unterm Strich? Kommt das so durch oder muss da der Seehofer noch mal ran an das Gesetz?
Also genau so wird es jetzt wahrscheinlich nicht durch den Bundestag kommen. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass gerade bei dieser Abschiebehaft doch noch möglicherweise was gedreht werden könnte. Denn dagegen haben sich sogar die CDU-Justizminister gewendet und haben gesagt, so geht's eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ist dieses Gesetz kein Zustimmungsgesetz, sondern ein Einspruchsgesetz. Das heißt, der Bundesrat muss nicht zustimmen, sondern das können die Koalitionäre im Großen und Ganzen im Bundestag gemeinsam verhandeln. Und deshalb ist nicht davon auszugehen, dass da jetzt noch das ganze Gesetz wieder auf den Kopf gestellt wird.
Also ich finde ja, ich habe für heute echt mal genug geredet. Deswegen sage ich auch nur noch Tschüss und danke. Feedback bitte an dertag@deutschlandfunk.de.